Ihr Lieben, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann wollen wir aufschlagen. Jakobus 1 und Verse 22 bis 27 dienen uns heute als Predigttext. Ich werde ganz kurz gleich, nachdem ich den Text gelesen habe, einen Rückblick halten auf das, was wir letzten Sonntag gehört haben, weil die letzte Predigt am Sonntag vor einer Woche, die gehört eigentlich zu dem, was wir heute auch lesen. Es ist ein Abschnitt, aber ich musste es unterbrechen, weil der Abschnitt zu lang ist, weil uns einfach zu viel gesagt wird. Ich lese ab Vers 22, lest doch bitte mit. Hier lesen wir die Herausforderung des Wortes Gottes. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sondern wodurch ihr euch selbst betrügt. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel betrachtet, und nachdem er sich betrachtet hat, geht er davon und vergisst sofort, wie er ausgesehen hat. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und darin beharrt und nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter des Wortes, der wird in seinem Tun glücklich sein. Wenn jemand unter euch meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu halten. Wir verneigen uns noch einmal zum Gebet. Unser himmlischer Vater, hineinschauend in dein wunderbares Wort, in das vollkommene Gesetz der Freiheit, wie es hier steht, verstehen wir, auch heute sind wir ganz und gar angewiesen auf dein Lehren. Schenke, dass der Heilige Geist uns dein Wort offenbart und nicht nur das, uns so wichtig macht, dass wir verstehen, wir müssen das, was wir gehört haben, was wir verstanden haben, auch ausleben. Und nicht nur am Sonntag, nicht nur am Mittwoch, sondern jeden Tag unseres Lebens, bis unser Heiland Jesus Christus kommt. Wir loben und preisen dich. Amen. So, seit letzten Sonntag denken wir über die Bedeutung des Wortes Gottes nach, studieren den Text hier in 1. Jakobus ab Vers 19. Und letzten Sonntag sprachen wir darüber, wie ein Mensch Gottes, so es wird hier nicht von einem Ungläubigen gesprochen. Hier ist die Rede von einem wiedergeborenen Menschen. Und es wird gesagt, wie dieser Mensch das Wort Gottes empfangen soll. So, das Empfangen des Wortes Gottes, es fängt ja mit der Wiedergeburt an, aber es geht ja weiter. Das Wort Gottes hat eine gewaltige Rolle zu spielen in unserem Leben. Warum? Jesus selbst sagt, es ist das tägliche Brot für uns, nicht wahr? So, was passiert, wenn wir nicht essen? Sagen wir mal für 2-3 Tage. Es sei denn, dass ihr eine bestimmte Kur macht, ja, oder eine, ja, dann ist es okay, man nimmt was ab, aber wenn man für einige Zeit nicht isst, dann hat man ein Problem. Man wird verhungern. So, und das Erste, was gesagt wird, und ich gehe zurück zu dem, was wir letzten Sonntag gesagt haben, das Erste, was gesagt wird, ist, dass der Gläubige schnell und bereitwillig und eifrig sein muss zum Hören. Ja? Zum Hören des Wortes Gottes. Er soll langsam zum Reden sein, das heißt, er muss bedächtig, er muss sorgfältig im Gebrauch des Wortes Gottes sein und der Gläubige soll auf gar keinen Fall das Wort Gottes ablehnen und zornig darüber sein, weil er denkt, dass in seinem Leben das Wort Gottes sich nicht beweist. Ja, wir alle kennen diese wunderbare Stelle aus Römer 8, alle Dinge dienen zum Besten für die, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und wir stehen in einem Problem in unserem Leben und denken, naja, wie passt das? Und es kann passieren, dass man das Wort anzweifelt, dass man das Wort nicht mehr ernst nimmt, ja, und möglicherweise dann auch ablehnt. Und das darf nicht sein. So, heute gehen wir weiter und heute geht es darum, die Aufmerksamkeit, die Betonung wird auf das Tun des Wortes gelegt. Ja, man hört, Wir sollen bereitwillig hören, aber nicht nur das, er soll dabei nicht bleiben. Wir müssen das Wort Gottes tun. Und das ist die Frage, die wir heute beantworten wollen. Wie wichtig ist das, dass man das Wort Gottes hört und sofort darauf eingeht? Und nicht einfach sagt, ach, heute fühle ich mich nicht so, ja, ich werde morgen damit anfangen. Wie wichtig ist es, dass man sofort auf das Wort Gottes eingeht? Noch einmal hören wir den Befehl in Vers 22. Schaut einmal, was geschrieben steht. Es wird gesagt, seid aber der Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Nun, jedem Kind ist bewusst, wenn wir das lesen, in diesem Vers, es ist ein Befehl, der hier steht. So, was machen wir mit einem Befehl in der Heiligen Schrift? Was machen wir damit? Ich habe von einem Prediger gelesen, der genau dieselbe Frage gestellt hat, als er über den Text gepredigt hat. Zunächst hat er einmal gesagt, als er den Vers gelesen hat, er sagte, ist uns allen bewusst, dass das, was wir hier lesen, ein Befehl Gottes ist an einen Menschen? Die Geschwister hören das dann, ja, natürlich ist uns das bewusst. Okay, das ist schon mal wichtig. Die nächste Frage stellte er dann auch, was machen wir mit dem Befehl oder mit den Befehlen? Es sind ja nicht nur einer, es sind viele Befehle in der Heiligen Schrift. So, was machen wir mit diesen Befehlen, die wir in der Heiligen Schrift lesen? Und eine ältere Dame hebt die Hand und sagt, ich unterstreiche diese mit einem blauen Stift. Ja, alle Befehle werden mit einem blauen Stift unterschrieben. Ich meine, ist okay, dass man das macht. Die Bibel ist bunter, ist gut, dass man sich vergegenwärtigt, oh, blau in der Bibel, das ist immer ein Befehl. Aber darum ging es dem Pastor nicht. Es ging ihm darum, dass wir verstehen, dass man das, was man als Befehl in dem Worte Gottes liest, dass man das tut, dass man es auslegt. Und deshalb, bevor ich noch weitermache in unserem Text, möchte ich euch diese Frage stellen. Ja? Tut ihr das? Wenn ihr ein Befehl in der Heiligen Schrift lest, handelt ihr nach dem, was euch dort in diesem Befehl gesagt wird. Und jeder muss diese Frage für sich selber beantworten. Ich kann sie für euch nicht beantworten, ich kann sie nur für mich selbst beantworten. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann weiß ich, oft tue ich das nicht. Ja, oft tue ich das nicht. Und da muss ich mich am eigenen Kragen packen und sagen, Bursche, pass auf. Ja, das ist das Wort Gottes, das ist ein Befehl deines heiligen Vaters an dich. Hör und tu. Ja? Und dann müssen wir auch natürlich, wie gesagt, wortgemäß leben. Schaut einmal in den Text. Dort wird ein Begriff gebraucht, er betrügt sich selbst. Er betrügt sich selbst. Selbstbetrug ist kein gutes Wort. Ja? Ich habe mal nachgeguckt und aus dem Griechischen wortwörtlich übersetzt, es ist ein Begriff, der aus der Mathematik kommt und heißt daneben argumentieren. Ja, und das ist oft, was passiert. Ja, wenn wir das Wort Gottes lesen, einen ganz klaren Befehl Gottes haben, wir argumentieren oft. Oh, heute habe ich Kopfschmerzen, ich will das nicht tun. Oder oh, ich bin beschäftigt, ich möchte das nicht tun. Oh, und so weiter und so weiter. Daneben argumentieren. Ja, und das ist nie gut, wenn man mit dem Wort Gottes argumentiert. Man muss es hören, man muss es annehmen und sofort auch tun. Und in ein anderes Wort, was man dazu gebrauchen könnte, ist auch das Wort verrechnen. Man verrechnet sich. Ja? Und verrechnen ist nie gut. Wenn man sich verrechnet in einer Mathematikprüfung, ja, kriegt man eine schlechte Note. Wenn man sich verrechnet, wenn einem das Geld, wenn uns das Geld zurückgegeben wird, das wir ausgeliehen haben, und wir verrechnen uns, ist auch nicht gut, wenn die Leute uns übers Ohr hauen und weniger zurückgeben, als was wir ausgeliehen haben. Aber ihr Lieben, wenn man das Wort Gottes hört und es nicht tut, es ist eine wirkliche Tragödie. Es ist eine Tragödie. Wir müssen auf das Wort Gottes hören. Man verliert eine ganze Menge an Zuspruch, man verliert eine ganze Menge an Segen, den Gott nur einem solchen gibt, der das, was er hört, auch tut. Und wir werden das im Verlauf des Textes auch sehen. Und jetzt lesen wir in Versen 23 bis 24 von einem solchen Menschen, der ein Hörer ist aber nicht ein Täter. Hören wir genau hin. Vers 23, 24, ich lese aus der Schlachterübersetzung. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, aha, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Interessant ist es festzustellen, dass hier von einem Mann die Rede ist und nicht einem Menschen. Steht bei euch Mensch oder Mann? Mann. Ja? Mann im Gegensatz zu Frau. Wisst ihr, warum das so steht? Weil einer Frau das nie passieren würde. Eine Frau, die in den Spiegel schaut und sieht, dass ein Haar falsch liegt, die macht sicher, dass das Haar richtig liegt. Bei Männern ist es anders. Wir schauen in den Spiegel, ach, wird schon, wir laufen davon. Ja? So ist es mir vor einiger Zeit passiert, ich habe mich vergessen zu rasieren. Ich habe so viele Dinge im Kopf gehabt, ich habe mich vergessen zu rasieren. Und dann war ich im Gespräch mit einem Menschen und ich gehe mit meiner Hand und dachte, ach, ach du meine Güte. Ich habe vergessen, mich zu rasieren. Ja? Aber in diesem gebrauchten Bild an dieser Stelle geht es nicht um die Vergesslichkeit des Menschen in erster Linie, der in den Spiegel schaut, sondern um eine falsche Priorität. Ja? Und das betrifft Männer wie Frauen. Und anstatt das anzugehen, ja, was das Wort Gottes einem sagt, darum geht es. Man hört, statt darauf anzugehen, sagt man, ach, was immer, und macht seine Sache. Ja? Und das ist nicht gut. Und es ist interessant, dass der Schlachter in der Schlachterübersetzung gesagt wird, er läuft davon. Schaut mal in eure Übersetzung, da steht meistens oder hauptsächlich, er geht davon. So, es ist ein Unterschied, ob man dann davonläuft oder davon geht. Und ich habe mich gewundert, warum tut der Schlachter das? Oder warum macht man das in der Schlachter, dass man anstatt gehen, laufen übersetzt. Und ich dachte, vielleicht wollte er etwas Bezug nehmen zu unserer Gesellschaft heute. Heute ist jeder busy. Ja, heute ist jeder beschäftigt. Ja, man muss dies machen, Rechnungen bezahlen, einkaufen gehen und. Ja, Einkäufe erledigen. Und ihr Lieben, diese Handys. Hat jemand von euch ein Handy? Ja, da, Kinder haben das schon heute. Kinder haben das. Das ist die größte Zeitraubmaschine, die es gibt, wenn man nicht aufpasst. Ja? Da muss man auch. So viele Dinge gibt es, die wir erledigen müssen. Deshalb rennen wir oft, ja? Anstatt uns Zeit zu nehmen, hinzusetzen, das Wort Gottes zu lesen und dann sich zu überlegen, aha, das und das muss ich in meinem Leben korrigieren. Das wäre eigentlich das Vernünftigste, das Beste. So, die Hektik des Lebens ist ein Problem und ich weiß nicht, die meisten von euch sind schon in Rente, aber ich habe den Eindruck, ihr seid auch ziemlich busy. Ja, ziemlich busy. Mir geht das so, ich wache am Samstag auf, Sonntag auf und denke, wo ist die Woche geblieben? Ja, die Zeit ist weg. Und es ist gut, wenn man eine bestimmte Zeit in seinem Leben festlegt, wo man sich wirklich einfach zur Ruhe begibt, das Wort Gottes aufschlägt, es liest, darüber betet, aber vor allem es auch tut, nachher. Ja? Aber wie gesagt, die Hektik des Lebens ist ein großes Problem für jeden Menschen. Das andere Problem, was wir haben, ist das Problem der Vergesslichkeit. Ja? Und es ist kein modernes Problem, hören wir einmal, was seinerzeit Moses gesagt hat und geschrieben hat, seinem Volk, das er aus Ägypten geführt hat. 5. Mose 6, Vers 12. 5. Mose 6, Vers 12. Es wird hier geschrieben, hüte dich davor, den Herrn zu vergessen. Stellt euch mal vor, was hat das Volk Israel erlebt unter der Führung, ja, Gottes? Was haben die erlebt an Wundern, die Gott getan hat in Ägypten durch die Wüste? Und hier kommt die Herausforderung, ja, vergiss es ja nicht. Ja, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Hause der Knechtschaft und so weiter. 5. Mose 8, Vers 2 geht genau in dieselbe Richtung. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste. Überleg mal, Ja, was Gott an dir getan hat in dieser Zeit, wie er sich bewiesen hat als Gott, vergiss es ja nicht. Und was ist passiert? Die haben es vergessen. Die haben es vergessen. Eine, zwei Generationen weiter, ja, immer das, die gleiche Leier. Psalm 103, wir kennen diesen Psalm sehr gut. König David sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und was? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ihr Lieben, das ist ein Problem. Auch mit uns. Wir vergessen. Ich rede nicht zu euch, ich rede zu mir. Ja, auch ich vergesse oft genug. Ja, und dann beschäftige ich mich so mit dem Alltag, mit dem, was mich gerade beschäftigt, anstatt zu denken, zu sagen, der Herr hat geführt, der Herr wird Gnade geben. Mach dir keine Sorgen. Es wird. Und diese Schriftstellen des Alten Testament, ihr Lieben, die Erinnerung, dass wir nicht vergessen sollen, das soll uns doch eine Mahnung sein. Nicht zu vergessen, worum es eigentlich in unserem Leben als Menschen Gottes geht, damit unsere Prioritäten richtig sind. Wir beschäftigen uns, und mir geht es doch genauso, mit Nebensächlichkeit. Und dann vergisst man, dass man ein Pilger unterwegs nach Zion ist. In unserer Heimatgemeinde in Neuwied in Deutschland hatten wir einen Menschen, sehr interessanten Menschen, sein Name war Horst. Und der Horst hat sein ganzes Leben lang studiert. Ein Studium nach dem anderen. Wir nannten ihn den ewigen Studenten. Horst, der ewige Student. Er hat an die 40 Jahre, vielleicht sogar noch mehr, studiert und wer weiß nicht, wie viele Studiengänge abgeschlossen. Ich weiß nicht, welche Titel er erreicht hat in seinem Studium. Er hat aber nicht einen einzigen Tag in seinem Leben gearbeitet. Ja? So das ganze Wissen, was der sich angeeignet hat durch das Studieren, war vergeudet. Er hat nichts damit gemacht. Und ich kann mich an eine Gemeindestunde erinnern. Ich werde diese Gemeindestunde nie vergessen. Und es wurden Dias gezeigt. Wisst ihr noch, was Dias sind? Ja? Die dann auf die Wand geworfen werden, vergrößert. Und auf einem der Dias, dieser Bilder, die dort gezeigt worden ist mit dem Apparat, war dann die Ruine des alten Gemeindehauses. Ja, bevor wir dann das neue Gemeindehaus gebaut haben, wurde das alte platt gemacht, weil dort die Straße durchgehen musste. Wir haben ein anderes Grundstück gekriegt, wo wir gebaut haben. Und da war also diese Ruine des alten Gemeindehauses. Und auf dieser Ruine stand der Horst, der ewige Student. Ja, und unser Pastor Gerd, er sagte, in diesem Bild sehen wir die Ruine. Und die ganze Gemeinde fing an, naja, nicht zu lachen, aber so, ja. Weil das auf doppelte Weise gestimmt hat. Dort war ein Mensch auf diesem Bild, der ewige Student, der eigentlich auch eine Ruine war. Ja? Der ewige Student mit seinen langen Haaren, nach seinem langen Studium, war eine Lebensruine, könnte man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weder in seinem persönlichen Leben hat er etwas vorweisen können, noch in seinem geistlichen Leben. Er konnte gut reden, er konnte gut argumentieren, er wusste sehr viel, aber er setzte sich überhaupt nicht ein. Und die Schrift sagt zu solchen Menschen, die nur hören, aber nichts tun, ihr betrügt euch selbst, ihr verrechnet euch. Und dieser Horst ist seit etlichen Jahren schon verstorben. Ich denke immer wieder an diesen ewigen Studenten. Ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden. Wir haben gute Gespräche gemeinsam gehabt. Aber ich denke, er hat Jesus nicht geliebt, ihr Lieben. Er hat Jesus nicht geliebt, weil sein Leben ein Leben des Selbstbetrugs war. Warum? Ihr Lieben, jeden Sonntag war Horst in der Gemeinde. Er hat das Wort Gottes gehört. Er hat das Wort Gottes gehört, er hat es verstanden. Er ist nie darauf eingegangen. Und das war eine Tragödie. So gehen wir gehorsam auf das Wort Gottes ein? Ich hoffe, ich hoffe. Schaut einmal weiter in den Text, Vers 25. Hier werden nun, oder in diesem Vers wird nun, der Täter des Wortes beschrieben. So, in den Versen vorher waren es die Selbstbetrüger, die nur hören, aber nichts tun. Vers 25. Die Täter des Wortes werden hier beschrieben. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz, das ist ein sehr schöner Begriff, ja, im Zusammenhang des Wortes Gottes. Es wird gesagt, wer in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut und darin bleibt, meint, dass er es ernst nimmt und dann auch tut, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glücklich sein in seinem Tun. Wunderbarer Vers. Es ist sehr schön, ja, wie an dieser Stelle das Wort Gottes beschrieben wird, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und das meint, ihr Lieben, dass die echte Freiheit nur ein Mensch hat, der das Wort Gottes kennt und der es in seinem Leben anwendet. Es ist die Freiheit, nicht das zu tun, was man will als Mensch, sondern das, was wir tun sollen als Geschöpfe Gottes, wozu wir eigentlich von Gott geschaffen worden sind. So, und hier in diesem Vers haben wir also jemanden, der nicht einfach oberflächlich in das Wort Gottes hineinschaut und dann weggeht. Wir haben jemanden, der sorgfältig in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut, weil er ein begieriger Hörer ist. Und das nächste, was gesagt wird, ist auch sehr, sehr wichtig. Er verbleibt in dem Wort. Und das meint, er nimmt es sich zu Herzen. Ja? Er reagiert auf das Wort im Gehorsam und als ein solcher wird er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein solcher sein, der im praktischen Gehorsam auf das Wort Gottes eingeht. Und hier haben wir in dem Worte Gottes eine wunderbare Verheißung. Eine wunderbare Verheißung des Wortes Gottes an einen Menschen, der das tut, was er in der Heiligen Schrift in der Bibel liest. Wir haben eigentlich uns wird ein Geheimnis offenbart des Glückseins. Heute haben ja viele interessante Vorstellungen darüber, was das Glück ausmacht in unserem Leben. Manche meinen, dass je reicher man wird, je wohlhabender man wird, desto glücklicher man wird in seinem Leben. Wir haben, obwohl wir durch die Geschichte hindurch Beispiele haben von Menschen, die reich waren bis zum Gehtnichtmehr. Sind die glücklich geworden? Nein, die sind nicht glücklich geworden. Und hier offenbart uns das Wort Gottes eigentlich ein Geheimnis, wie man glücklich wird. Was ist das Geheimnis? Man hört das Wort Gottes und man tut es. Eine wunderbare Verheißung Gottes wird hier einem weitergegeben. Und es ist die Verheißung jetzt schon für das Leben des Menschen. Er wird ein sinnvolles Leben haben, aber es ist auch eine Verheißung, die von der Zukunft spricht, von dem Lohn. Und das ist mein persönliches Verständnis. Ja, der Segen Gottes beschränkt sich nicht nur auf die Zeitlichkeit für einen gehorsamen Menschen, sondern es geht weiter hinaus. Es geht bis in die Ewigkeit hinein, weil man weiß, dass man einen Schatz im Himmel hat. Ja? Dort liegen die Schätze verborgen, die einem wirklich wichtig sind, die bedeutend sind. Vers 26 und 27, schaut einmal. Hier gehen wir weiter und hier geht es um das erwünschte Verhalten. So, wie sieht es praktisch aus im Leben eines Menschen, der auf das Wort Gottes eingeht? Wie sieht es praktisch aus? Jakobus im Auftrag Gottes gibt uns hier einige Vorschläge. Das ist ja nicht ausgiebig alles erfasst in diesem Vorschlag, sondern nur zwei eigentlich Dinge werden hier erwähnt. Ich möchte die Verse 26, 27 lesen. Schaut einmal, was da steht. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaun hält, ach du meine Güte, ja, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Das ist, was Gott sagt. Wenn jemand nicht in der Lage ist, seine Zunge im Zaum zu halten, ja, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Aussage des Wortes Gottes, das habe ich mir nicht ausgedacht. Vers 27, eine reine und makellose Frömmigkeit für Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. So, in anderen Worten könnte man sagen, der Mensch Gottes, der wirklich auch dem Wort Gottes vertraut, weiß, was das Wort Gottes ist, wie bedeutend das Wort Gottes, darauf auch eingeht. Er ist ein solcher, der nicht viel redet, sondern der ganz praktisch etwas tut. In einfachen Worten ist das erklärt, was wir eben in Vers 26, 7 und 27 gelesen haben. Und das eine etwas, ja, was man tun kann, ist eben, dass man diese vernachlässigten Menschen der Gesellschaft, damals waren es Witwen und Waisen, besucht. Ja, und das andere, was auch, wie gesagt, was sehr bedeutend ist, dass man sich mit der Welt und dem Zeitgeist nicht befleckt. Was das bedeutet, das wissen wir. Was bedeutet es, sich mit der Welt nicht zu beflecken, in der wir leben? Das bedeutet, dass man diese Prioritäten der Welt nicht übernimmt. Das bedeutet, dass man auf die Dinge, die das Wort Gottes sagt, eher hört, auf jeden Fall hört, als das, was uns von der Welt weisgemacht wird. So, ich brauche uns diese Dinge nicht zu erklären. Ich möchte eine Illustration erzählen und dann mit unserer Predigt auch aufhören. Ich muss hier zur Landung ansetzen. Das ist eine Illustration von einem Soldaten aus den Südstaaten mit dem Namen Frank Smith. Und während des Bürgerkrieges in Amerika ist er in der Gefangenschaft gekommen und er wurde in das Gefängnis in Andersonville gebracht. Ich kann das kaum aussprechen, aber das ist die Stadt, wo er im Gefängnis war. Und Frank war ein ganz schlichter und aufrechter Christ. Er half, wo er konnte, er hat ein Zeugnis gegeben, wo er konnte und immer wieder hat er auf Jesus Christus hingewiesen. Und in den letzten Monaten des Krieges zwischen den Nordstaaten und Südstaaten, ja, der Bürgerkrieg, wurde ein Gefangenenaustausch vereinbart. Für 6 Gefangenen der Nordstaaten sollten 6 Gefangenen der Südstaaten freigelassen werden. Und 6 der Inhaftierten aus Andersonville sollten dann ausgetauscht werden. Und der Name, ein Name desjenigen, der ausgetauscht werden sollte als Gefangener, war eben Frank Smith. Und am Abend vorher, bevor das stattgefunden hat, hat Frank Smith überlegt und hat gedacht, Mensch, ich habe hier unter den vielen Gefangenen, die da sind, einen jungen Familienvater, der hat seine Familie schon lange nicht gesehen. Ich bin nicht verheiratet, habe keine Familie mehr. Es ist viel sinnvoller für ihn, befreit zu werden als für mich. Ich gebe ihm meinen Platz. Und so ist dieser junge Familienvater anstelle von Frank Smith befreit worden. Und Frank blieb dann im Gefängnis. Und etliche Zeit später war wieder ein Gefangenenaustausch. Genau dasselbe Szenario. Franks Name war auf der Liste derjenigen, die ausgetauscht werden sollten. Und in der Zwischenzeit aber hat Frank Zeugnis weitergegeben, hat von Jesus erzählt, er hat evangelisiert. Und ein Soldat, der war zynisch gewesen, der hat den Glauben abgelehnt, der hat sich lustig gemacht über den Frank. Als der Tag der Gefangenschaft kam, sagte dieser Frank, der Christ war, diesem hartgesottenen Gottesleugner, er sagt, weißt du was, du kannst meinen Platz haben. Du sollst befreit werden und ich bleib sitzen. Und dieser Zyniker, der Gott verleugnet hat, der konnte es nicht fassen, dass jemand seinen Platz, ja, der Befreiung praktisch ihm anbietet. Und so fragte er den Frank, warum machst du das? Und der Frank hat ihm geantwortet, es ist die Liebe Christi, die mich bewegt, das zu tun. Und diese selbstlose Handlung des Christen Frank hat den Spötter überwältigt, dass er doch noch, bevor er das Gefängnis verlassen hat, Jesus Christus angenommen hat. So, es war nicht in erster Linie das Predigen oder die Zeugnisse, die Frank weitergegeben hat von Jesus, sondern es war das praktische Handeln. Etliche Zeit später genau das gleiche Szenario und wieder ist Franks Name auf der Liste derjenigen, die befreit werden sollen. Und als die anderen Gefangenen das mitbekommen haben, unter ihnen war ein sterbender junger Soldat, er sagte dem Frank folgendes, er sagte, Frank, ich liege im Sterben. Du warst für mich Trost gewesen, die ganze Zeit. Und ich hoffe, dass du bleibst, bis ich dann gestorben bin, ja, und mir weiterhin den Trost spendest. Er sagte, ich weiß, ich kann das von dir nicht verlangen. Freiheit ist etwas Wichtiges. Aber kannst du dir vorstellen, hier zu bleiben? Was macht Frank? Genau das. Er blieb im Gefängnis und gab seinen Platz oder ja, jemand anders aus den Gefangenen. Und er blieb und tröstete den jungen Mann, bis dieser gestorben ist. Und schlussendlich ging dann der Bürgerkrieg zu Ende und die Tore des Gefängnisses wurden geöffnet. Jeder Gefangene konnte nach Hause gehen und dieser Frank wurde auch befreit. Und überlegen wir einmal, was für ein Zeugnis dieser Frank hinterlassen hat bei den anderen Gefangenen. Ja? Sein praktisches Ausleben des Glaubenslebens, seine Frömmigkeit war viel wirksamer gewesen als manche Predigten, ja? Als manche Bücher, die geschrieben worden sind. So was sagt Gott durch Jakobus zu der echten, gottgefälligen Frömmigkeit? Ich lese noch einmal Verse 26, 27, weil diese sehr, sehr wichtig für uns sind. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaun hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Auch wir wollen solche Menschen sein, die in einer reinen und makellosen Frömmigkeit vor Gott leben, weil wir das Wort Gottes nicht nur hören, sondern es tun. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.